So, funktioniert alles perfekt. Guten Morgen auch von mir. Vor 10 Tagen, da haben wir überlegt, wie geht es mit der Kinderstunde und Jungschar weiter. Und da hatten wir auch einen Gast da, zufälligerweise, den hat mir eingeladen, den Stefan Kaiser. Und er hat uns dann auch ein paar Tipps gegeben. Und ich weiß nicht, ob ihr den Stefan Kaiser kennt, der ist ja verantwortlich für die Kinderarbeit im EC Hessen-Nassau. Nicht EC Hessen, also EC Rhein-Main und auch noch EC Krishona. Und er ist so ein richtiges Vorbild für mich. Der war da, hat davor Kinderstunde gehalten und Jungschar. Und wenn er da ist, bin ich immer wieder begeistert von seiner Liebe und Geduld zu den Kindern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob es Personen in eurem Leben gibt, Christen in eurem Leben, wo ihr so aufschaut und denkt, boah, der ist ja echt genial. Und beim Stefan, dann denke ich mir, hey, von seiner Geduld kann ich mir echt manchmal was abschneiden. Und ich habe mir auch andere Personen. Es gab immer wieder Christen in meinem Leben. Da dachte ich, die kommen auf die Bühne, sie stehen da und man merkt sofort, wenn sie auf die Bühne kommt, sie sind Feuer und Flamme für Jesus. Es gibt so Personen, die strahlen das einfach aus. Da gibt es Personen, die begeistern mich, wie sie mit ihren Mitmenschen umgehen, mit voller Liebe. Da gibt es Menschen, denen begegnet man und die nimmt man sofort ab, hey, das Wichtigste in ihrem Leben ist Jesus. Und da frage ich mich manchmal, woher haben die das? Woher sind die so genial da drin? Frage ich mich auch manchmal als Jugendreferent, der häufig auch in der Position sein muss, das Vorbild zu sein. Vielleicht auch manchmal in der Position ist, wo Leute sagen, hey, du bist es doch, der das vorleben muss. Aber manchmal frage ich mich dieselbe Frage, woher kommt es? Woher kommt die Liebe? Woher kommt die Geduld? Woher kommt die Begeisterung? Um mal einen Überbegriff zu verwenden, woher kommt die Hingabe? Es soll heute um Hingabe gehen, das habt ihr ja schon alle gelesen wahrscheinlich auf dem Gottesdienst-Info. Aber zuerst was anderes. Ihr kennt es vielleicht, wenn man zu bestimmten Themen Hilfe braucht, gibt es immer wieder Ratgeber. 8 Schritte zum eigenen Wunschhaus. Da gibt es ganz viele Anleitungen, wenn man googelt, findet man ganz unterschiedliches. 5 Schritte zum nachhaltigeren Badezimmer, ist gerade, glaube ich, sehr in Mode. In 10 Schritten Firma gründen, 8 Schritte zum Glück. Und vor allem bei Erfolg gibt es ganz viele. Die einen, die haben 9 Schritte, dann gibt es welche, die waren intelligenter, die haben nur 7 Schritte. Und für die ganz Faulen sind es nur 5 Schritte zum Erfolg. Aber ich muss ehrlich sein, ich bin eigentlich kein Fan von solchen Ratgebern, weil die Grundidee ist immer dieselbe. Wende dieses Muster an, dann wird alles gut. Wende dieses Muster an, dann wird alles gut. Und ich als Skeptiker denke mir dabei, die Realität ist doch viel zu kompliziert, um in 5 Schritten zum Erfolg zu kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr eure Millionen schon mit diesen 5 Schritten erlangt habt im Beruf. Bei mir ist es noch nicht so weit. Ich sage euch Bescheid, wenn es soweit ist. Aber obwohl ich kein Fan von solchen Mustern bin, muss ich ehrlich gestehen, mache ich es heute trotzdem. Ihr seht ja auf der Gottesdienst, da steht drauf, der Weg zur Hingabe. Kurz habe ich mir überlegt, vielleicht schreibe ich hin die 4 Schritte hin zur Hingabe, aber ich dachte mir, das hört sich dann zu professionell an, dann sind eure Erwartungen nur zu hoch. Aber der Weg hin zur Hingabe, das ist heute das Thema. Und ich möchte euch mit euch heute eine Geschichte anschauen. Die im christlichen Elternhaus groß geworden sind, die kennen die wahrscheinlich auswendig, weil es so eine beliebte Kindergottesdienstgeschichte ist. Die Geschichte von Bartimäus, ein Mann, der zu Zeiten Jesus gelebt hat. Und ich möchte es heute so machen, ich möchte den Text von hinten nach vorne betrachten, nicht von vorne nach hinten. Und da die Frage, was steht denn als letztes in der Geschichte? Da heißt es, dann folgte Bartimäus Jesus auf seinem Weg. Ganz am Ende der Geschichte steht die Hingabe. Bartimäus, der sein Leben mit Jesus leben will und von ihm lernen will. Und ich habe mir auch noch andere Wundergeschichten angeschaut, weil ich gemerkt habe, in diesen Wundergeschichten, da ist ein Muster. Da ist immer wieder kehrende Sachen, wo ich dachte, hey, vielleicht gibt es da auch ein Muster, das wir für uns anwenden können. Und als ich andere Wundergeschichten angeschaut habe, da steht zum Beispiel der Lobpreis am Ende. Die Geschichte von den 10 Aussätzigen, die von Jesus geheilt werden. Nur einer kehrt zurück, aber was macht er? Er betet mit ganzem Herzen Gott an. Die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, die Jesus begegnet. Was macht sie am Ende? Sie geht in ihr Dorf zu den Menschen, die sie Tag und Nacht ausgelacht haben und schlecht über sie geredet haben, und geht zu diesen Menschen und redet begeistert von Jesus. Der besessene Gerasener, der von Dämonen befreit wird von Jesus, was macht er am Ende? Er setzt sich zu Jesus seinen Füßen und will mehr von ihm lernen. Ich denke, das sind alles unterschiedliche Facetten von Hingabe. Und ich denke, viele von uns, die lesen auch diese Geschichten und denken, ich würde gern auch so anbeten wie der, der geheilt wurde. Ich würde gern auch so begeistert von Jesus erzählen, wie die Frau, die von ihrer Schuld befreit wurde. Doch ich glaube, manchmal, so geht es mir, und mich würde es nicht wundern, wenn es euch auch geht. Manchmal ist einfach das Problem, der Alltag, der nimmt einen so mit, dass diese Lust darauf verloren geht. Immer wieder, auch wenn man immer wieder sich danach ausstreckt, auch wenn man sich immer wieder dazu entschließt, Hingabe zu leben, immer wieder merken wir, doch, wir scheitern dabei. Und jetzt die einfache Antwort wäre jetzt, lasst uns Hingabe pushen und uns dazu gegenseitig immer wieder motivieren. Aber ich denke, das bringt nicht so viel, weil ich gemerkt habe, die Hingabe ist allein das Endprodukt eines Prozesses. Und diesen Prozess möchte ich euch vorstellen, dieses Muster möchte ich heute vorstellen, dem Bartimäus gegangen ist und den viele andere Menschen, die in der Bibel Jesus begegnet sind, durchgegangen sind. Dann möchte ich jetzt mal anschauen, was war denn vor der Hingabe bei Bartimäus? Da heißt es, da sagte Jesus zu Bartimäus: Geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Bevor dieser Bartimäus Hingabe gelebt hat, hat er ein Wunder erlebt, ein Wunder von Jesus erfahren. Er war blind gewesen, das lesen wir hier, und Jesus hat ihn sehend gemacht. Jesus hat dem Bartimäus Gnade gezeigt und ihn geheilt. Vor der Hingabe ist die Gnade. Wenn du hingegeben leben willst, musst du erst die Gnade kapieren. Was Jesus denn alles Gutes in deinem Leben getan hat. Was Jesus alles Gutes für uns tut. Und ganz zentral ist das Kreuz, die Sündenvergebung. Das ist das Größte, was Jesus für uns getan hat. Er hat den Weg frei gemacht, damit wir in Beziehung mit Gott leben können. Dass wir heute hier sitzen können, gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und Paulus, der fasst es auch nochmal ganz gut in einem Bibelvers zusammen. Eine etwas freiere Übersetzung zur Verständlichkeit halber. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Zuerst ist die Gnade, dann die Hingabe, dann kann ich mein Leben Gott zur Verfügung stellen. Wenn ich diese Gnade verstehe für mein Leben. Mal die Frage an dich. Kannst du spontan Situationen aufzählen, in denen Gott gnädig und gut zu dir war und ist? Kannst du welche aufzählen? Wenn dir jetzt nichts eingefallen ist, dann muss ich eins ehrlich sagen, das ist nicht persönlich, sondern rein rational. Dann wundert es nicht, dass Hingabe schwerfällt. Warum sollte man Gott mit ganzem Herzen anbeten, seinem Willen tun, wenn man gerade nicht sagen kann, Gott ist gut? Warum sollte ich in Beziehung mit einem Gott leben wollen, wenn ich nicht glaube, dass dieser Gott es gut mit mir meint und für mich das Beste will? Wenn du Hingabe leben willst, musst du erst den liebenden Vater im Himmel kennenlernen, der dich wunderbar gemacht hat und sogar die Ewigkeit mit dir verbringen will, der dir sogar die schlimmsten Sünden vergibt, der dich aus alten Gewohnheiten befreien will und der dir Sicherheit und Halt in deinem Leben geben will. Und wenn du diesen Gott erfährst, so wie Bartimäus, dann ist Hingabe nichts mehr Besonderes. sondern Selbstverständlichkeit. Vor der Gnade ist das Vertrauen. Zurück zur Geschichte von Bartimäus. Als Jesus Bartimäus hört, blieb er stehen und sagt: Sag ihm, er soll herkommen. Da riefen sie dem blinden Mann: Kommt, er ruft dich. Bartimäus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? Fragte Jesus. Rabuni, ich möchte sehen. Bartimäus schreit und geht dem Menschen so richtig auf die Nerven. Warum? Um Heilung von einer Person zu erfahren, die er noch nie getroffen hat, noch nie erlebt hat. Alles, was er hatte, waren Geschichten, die er immer wieder wahrscheinlich aufgeschnappt hatte. Da gibt es diesen einen Jesus, der Wunder tun kann. Und was macht Bartimäus? Er gibt diesem Jesus, von dem er nur gehört hat, einen Vertrauensvorschuss. Er erwartet von einer Person, die er nicht sehen kann und zu der er nicht alleine gehen kann, dass sie ihn heilt. Und was passiert? Dieser Vertrauensvorschuss wird belohnt. Und wenn man auch andere Geschichten anschaut, merkt man immer wieder, dass Personen, bevor sie Hingabe leben, Jesus einen Vertrauensvorschuss geben. Zum Beispiel der Fischer Petrus, als er Jesus kennenlernt, sagt Jesus zu ihm: Fahre mit mir hinaus und gehe nochmal fischen. Und Jesus vertraut diesem Zimmermann, der vom Beruf her keine Ahnung hat über die Fischerei, und lässt sich von ihm belehren und rumkommandieren. Und dieses Vertrauen wird belohnt. Er macht einen seiner größten Fänge des Lebens. Und danach wird er von Jesus auch noch zu seinem Jünger ernannt und wird später zum Apostel. Genauso wird der Vertrauensvorschuss der Frau am Jakobsbrunnen belohnt, die von Jesus das lebendige Wasser annehmen will und sagt: Ja, gib mir dieses Wasser, und nicht mal kapiert hat, wer vor ihr sitzt. Glaube lebt vom Vertrauensvorschuss. Wir müssen Vertrauen in etwas setzen, was wir nicht sehen, was wir nicht anfassen können. Ein weiteres Zitat von Paulus: Gott gefiel es, durch die Unsinnigkeit der Predigt diejenigen zu retten, die glauben. Vertrauen. Gott erwartet es, dass wir Menschen sein Wort, was wir hier drin lesen, zuallererst für Unsinn halten. Und trotzdem fordert er uns auf, daran zu glauben. Gott fordert uns heraus, einen Vertrauensvorschuss in etwas zu geben, was unglaublich ist. Aber das Geniale ist, was Gott uns danach verspricht, in den Versen danach. In den nächsten Versen verspricht Gott, nachdem wir diesen Vertrauensvorschuss gegeben haben, und dann seine Gnade erfahren und dann Hingabe leben, dann werden wir erkennen, dass eigentlich alles Sinn ergibt und logisch ist. Und wenn ich zurückdenke, in meinem eigenen Leben war es eigentlich ähnlich wie bei Bartimäus, ähnlich wie bei Petrus. Ich war 17 Jahre alt, da habe ich mich für Gott entschieden. Und ich habe mich für einen Gott entschieden, den ich nicht gekannt habe. Ich wusste, es gibt ihn, das war für mich immer wieder klar. Und ich wusste, irgendwie will er in mein Leben hinein und will, dass ich mit ihm lebe. Aber eigentlich war für mich alles unlogisch. Es war absurd für mich. Ich habe es nicht verstanden. Aber ich habe diesen Vertrauensvorschuss gegeben. Und erst zwei Jahre später hat mir jemand erklären können, wer Jesus ist. Und erst 4, 5 Jahre später, während meines Theologiestudiums, habe ich kapiert, wie genial, wahr und rational die Bibel ist. Und heute bin ich an dem Punkt, wo ich nicht mehr sage, das ist alles absurd, sondern heute merke ich, da können mir Menschen mit Evolutionstheorie oder Stephen Hawking kommen. Und ich kann immer noch sagen, das ist eindeutig Wort Gottes, was in der Bibel steht. Und ich hoffe, dass du diesen Vertrauensvorschuss Gott gibst oder schon gegeben hast und auch erfahren kannst. Die Bibel ist das wahre Wort Gottes. Ohne Vertrauen wird es schwierig mit Hingabe. Ohne diesen Vertrauensvorschuss werden wir keine Hingabe leben können. Vor dem Vertrauen ist die Sehnsucht. Ein blinder Bettler namens Bartimäus saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Sei still, fuhren die Leute ihn an. Aber er schrie nur noch lauter: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Man merkt, der Bartimäus, der schreit, der ruft, er hat eine Sehnsucht danach, heil und gesund zu werden. Die Not in seinem Leben, die Unselbstständigkeit als Blinder. Er konnte kein selbstständiges Leben führen, er konnte nicht arbeiten gehen, er konnte keine Familie gründen, weil er keine finanzielle Sicherheit geben konnte, weder Frau noch Kinder. Und diese Not hat eine Sehnsucht in ihm geweckt. Und Jesus selber, er hat gesagt, erst die Not macht den Menschen offen für sein Reden. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Aber das Spannende ist, was passiert, als Bartimäus geheilt ist? Was passiert? Seine Sehnsucht hört nicht auf. Seine physische Not hört auf. Er kann wieder sehen. Aber die Sehnsucht nach Jesus bleibt und er beschließt ja am Ende, mit Jesus auf dem Weg zu gehen. Warum? Weil die Not in seinem Herzen noch nicht geheilt war. Die physische Not ja, die Not in seinem Herzen nein. Die Sehnsucht bleibt und die Sehnsucht ist der Motor. Oh, war ich das? Egal. Und die Sehnsucht ist der Motor auf der Suche nach Jesus. Im englischsprachigen Raum ist bei Christen ein Zitat recht beliebt und man schiebt es auf den Wissenschaftler Blaise Pascal, aber eigentlich hat er es nie gesagt, aber sinngemäß ungefähr, da ist es. Er hat gesagt, ich übersetze gleich ins Deutsche, hier vorne sehen Sie das Originalzitat: Es ist ein gottförmiges Loch im Herzen jeder Person und es kann nie gefüllt werden mit irgendwelchen geschaffenen Dingen. Es kann nur gefüllt werden von Gott, der sich offenbart durch Jesus Christus. Und ein ähnliches Zitat gab es schon viel früher, das hat Salomo gesagt. Gott hat die Ewigkeit in des Menschen Herz gelegt. Der Mensch ist dazu ausgelegt, dazu geschaffen, mit Gott in Beziehung zu leben bis in die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist im Menschenherzen angelegt. Aber diese Anlage, oder wie es Blaise Pascal oder unterstellt wird in dem Zitat, dieses gottförmige Loch, das wird erst bewusst, wenn wir in Not geraten, wenn es uns schlecht geht, wenn unser Leben uns einfach nur noch ankotzt, dann kommt die Sehnsucht hoch, das Loch in unserem Herzen zu füllen und nach Gott zu suchen. Wie Jesus gesagt hat, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Die Sehnsucht nach Jesus macht uns erst zu hingegebenen Menschen. Wenn wir verstehen, dass wir Jesus brauchen und er der Einzige ist, der Erfüllung in unserem Leben schenken kann. Wenn ich diese Sehnsucht nicht habe, wird es mit dieser Hingabe schwierig. Wenn diese Sehnsucht, ich diese nicht habe, dann werde ich auch nicht nach Gott fragen. Und dann wird es mir auch egal sein, Hingabe zu leben. Vor der Sehnsucht am Anfang ist die Liebe Gottes. Im Bibeltext steht da nichts Konkretes drin von der Liebe Gottes. Aber wenn wir eigentlich genau hinschauen, merken wir, dass die Liebe Gottes nicht in diesem Text speziell drin steht, aber das Motto der ganzen Bibel ist. Die Liebe Gottes ist der rote Faden, der sich durch die Bibel zieht. Die Liebe ist der Grund, warum Jesus erst auf die Welt kam, um Zeit mit dem Menschen zu verbringen. Die Liebe ist es, die dazu geführt hat, dass Jesus durch Jericho lief und an Bartimäus vorbei. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Noch einmal, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Nicht wir haben zuerst Gott geliebt, sondern Gott hat uns zuerst geliebt. Vor unserer Sehnsucht, vor unser Vertrauen, vor der Gnade ist die Liebe. Der Ursprung ist die Liebe Gottes. Die Liebe ist es, die den Prozess erst ins Rollen bringt. Die Liebe ist es, die dieses Muster erst ermöglicht. Die Liebe ist es, die es uns ermöglicht, Schritte Richtung Hingabe zu gehen. Vor der Hingabe ist die Gnade. Vor der Gnade ist das Vertrauen. Vor dem Vertrauen ist die Sehnsucht. Und vor der Sehnsucht war die Liebe Gottes. Und wenn man sich überlegt, eigentlich sind das die Basics, die Grundlagen des Glaubens, des Evangeliums, der frohen Botschaft. Das ist das Fundament für jeden Christen. Dieses Muster. Und die Wundergeschichten, da könnte man jetzt den Einwand bringen. Die Wundergeschichten haben aber ein Problem. Die Wundergeschichten, die wir im Neuen Testament in den Evangelien lesen können, da geht es meistens um die Darstellung von Menschen, die zum ersten Mal Jesus begegnen, die zum ersten Mal das Evangelium hören, die frohe Botschaft, und die zum ersten Mal diese Entscheidung treffen. Nun ist die Frage, was hat das mit mir zu tun? Ich habe das vielleicht mal vor 10, 20, 30, 40 Jahren entschieden und ich habe das tatsächlich erlebt, aber die Realität ist, die Hingabe ist trotzdem nicht da. Und diese Realität müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Am Dienstag im Hauskreis, da hatten wir die Offenbarung. Und in Offenbarung 2, da finden wir einen Brief, den Gott durch den Apostel Johannes an die Gemeinde in Ephesus schickt. Und die Gemeinde in Ephesus finde ich sehr bewundernswert, weil die Epheser, die Christen dort, die hatten einiges auf dem Kasten. Die kannten sich im Glauben aus, die kannten sich in der Bibel aus, wahrscheinlich viel besser wie ich. Und ihnen war es extrem wichtig, das Richtige zu glauben. Aber Gott hat einen einzigen Einwand. Er kritisiert eine Sache, die aber entscheidend ist. Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass er nicht mehr wie am Anfang in der Liebe lebt. Und ich merke in meinem eigenen Leben, dieser Einwand schleicht sich häufig auch bei uns ein. Dieser Einwand, dass man die Liebe Gottes vergisst, dass man die Grundlagen des Glaubens vergisst, dass man die Sehnsucht vergisst, die man einmal nach Jesus hatte. Diese Sehnsucht, dass es jemanden im Leben gibt, der einem Halt gibt, der mit einem lebt. Man vergisst das Vertrauen, das man einmal hatte, das man in Jesus gesetzt hat, wenn plötzlich das Leben einem übel mitspielt. Man plötzlich nicht mehr sagen kann, Gott, du meinst es gut mit mir. Man vergisst so häufig die Gnade, das alles, was dir Gott schenkt und bereits geschenkt hat. Und die logische Konsequenz daraus ist, dass man auch die Hingabe verliert. Und wenn ich die Liebe Gottes nicht verstehe, kann ich keine Hingabe leben. Wenn ich keine Sehnsucht nach Jesus habe, kann ich keine Hingabe leben. Wenn ich kein Vertrauen in Jesus setze, kann ich keine Hingabe leben. Und wenn ich keine Gnade erfahre, kann ich keine Hingabe leben. Deswegen ist die logische Konsequenz und der Appell, der heute auch am Schluss stehen soll: Lasst uns diesen Prozess, diese Menschen in der Bibel, von denen wir lesen, am Anfang ihres Glaubens gemacht haben, lasst uns diesen Prozess, diesen Weg zur Hingabe immer wieder neu gehen. Lasst es uns immer wieder bewusst machen. Und eine letzte Sache am Schluss: Wenn ihr das anschaut, wenn ihr dies nachdenkt über die Liebe Gottes, über die Sehnsucht in eurem Herzen, über das Vertrauen, das ihr Gott schenken könnt, über die Gnade, die euch Gott schenkt. Was fällt euch da auf? Es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Es hat nichts mit Fähigkeiten zu tun. Es hat nichts mit Beruf oder sozialer Stand zu tun. Die Liebe Gottes ist für jeden gleich. Die Not in unserem Herzen, das Loch in unserem Herzen ist bei jedem Menschen dasselbe. Das Vertrauen, das wir in Gott setzen können, das muss jeder machen. Und die Gnade, die Gott uns schenken will, will er jedem Menschen gleich schenken. Und deswegen hat er Jesus auf die Erde geschickt. Was ist die Schlussfolgerung? Die Hingabe ist auch dasselbe für uns alle. Die Hingabe ist keine Option. Die Hingabe ist keine Option, sondern Selbstverständlichkeit für uns Christen. Deswegen lasst uns diesen Prozess, diesen Weg zur Hingabe immer wieder neu gehen. Und jetzt die Frage an dich. Wie sieht es in deinem Leben aus? Ist gerade diese Sehnsucht da? Kannst du gerade Gott vertrauen? Kannst du gerade die Gnade annehmen? Und mein Vorschlag, lass uns eine Minute Stille haben und überlege, wie es gerade in deinem Leben mit Hingabe aussieht. Und wenn du merkst, da hapert es, dann sage, Gott, ich möchte heute nochmal neu einfach das mit dir starten und ich möchte neu diese Sehnsucht in mir spüren und diesen Weg gehen hin zur Hingabe. Amen.